Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Liebe Gemeinde und liebe Gäste und Freunde, seid herzlich willkommen und eingeladen, einfach an diesem Gottesdienst auch mit teilzunehmen, da zu sein. Und wir wünschen dir und uns, dass Gott uns mit dem beschenkt, was er möchte, was nötig ist. Er kennt jeden Einzelnen am besten und weiß, was in unserem Herz und in unserem Kopf vielleicht so vorgeht. Ich bin mir sicher, jeder von euch war schon mal auf einer längeren Reise, beziehungsweise länger von zu Hause weg. Und dann geht es euch vielleicht so wie mir, wenn man wieder nach Hause kommt, so schön, wie es woanders vielleicht auch war, ist es angenehm, wieder etwas zu haben, wo man sich auskennt, die eigenen vier Wände vielleicht, vertraute Person um einen herum. Aber mir gibt es dann zu denken, wo ist mein Zuhause? Also wo bin ich wirklich zu Hause? Fühle ich mich da wohl, wo mein Name an der Wohnungstür steht? Oder gibt es da noch mehr? Was ist mein Zuhause? Und wo bin ich, wenn ich auf Reisen bin, unterwegs bin? Dazu heißt es in einem Lied, dass Gott uns mit allem versorgt, auf jeder Reise, an jeder Station, wo ich bin. Da heißt es nämlich, Seelenspeise für die Reise reichst du unermüdlich dar. Und um dieses dürfen wir jetzt auch bitten in diesem Lied. Das ist das Lied 135. Herr, du schaust in Gnaden nieder auf die Deinen alle Zeit. Lied 135.
Herr Jesus Christus, das ist unsere Bitte jetzt, so wie wir es gesungen haben, dass wir zuhören, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir, dass wir die Möglichkeit dazu haben, dass es erlaubt ist in unserem Land, dass du uns selbst die Gesundheit und die Kraft gegeben hast, hierher zu kommen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns nun segnest durch dein Wort. Danke für deine Gegenwart. Und wir möchten aber auch von hier aus herzlich für alle die bitten, die jetzt nicht hier unter uns sein können, denen es nicht gut geht, die zu schwach sind, die verhindert sind. Segne sie, Herr, auch in dieser Zeit jetzt. Lass sie auch erfahren, dass du sie beschenkst und mit ihnen redest und zu ihnen redest. Und nun bitten wir dich herzlich für unseren Bruder, gib ihm Weisheit, uns dein Wort zu sagen, dass wir es verstehen und dass es Wirkung in unserem Leben hat. Amen.
Amen.
Psalm 103, Vers 1. Auf meine Seele, preise Jahwe und alles in mir seinen heiligen Namen. Auf meine Seele, preise Jahwe und vergiss nie, was er für dich getan hat. Ja, ich denke, ist eine ganz schön starke Aufforderung. Und ich habe gemerkt, ich mache das viel zu wenig. Und ja, ich würde das gerne gleich mal tun und die Jugend lädt euch dazu ein. Es gibt ein schönes Lied dazu im Roten Liederbuch. Lobe den Herrn, meine Seele und seinen heiligen Namen heißt das. Ist die Nummer 650. Die Jugend kommt dazu vor.
Yeah.
Liebe Freunde, liebe Geschwister, wir wollen heute eine alte Begebenheit aus der Bibel lesen und sie in neutestamentlicher Sicht betrachten. Und da danke ich unseren jungen Geschwistern, dass sie mit diesem Lied, diesem Loblied, doch einen guten Einstieg gegeben haben. Und wir haben auch davon gesungen, dass der Herr Krankheit heilt. Auch darum wird es gehen und Sünden vergibt. Die Begebenheit, die wir lesen wollen, gleich aus dem zweiten Buch der Könige, die hat sich vor 2700 Jahren ereignet. Und es ist eine kraftvolle Erzählung, die sich wie eine faszinierende Novelle liest. Wir lesen das 5. Kapitel aus dem 2. Buch der Könige. Ich denke, die meisten werden es kennen, aber wir wollen das doch noch mal gemeinsam lesen. 2. Buch Könige, Kapitel 5, Vers 1. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe den Syrern Sieg gegeben. Und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Und sie war vor der Frau Naamans. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der zu Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sprach: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Lande Israel ist. Da sprach der König von Syrien: Gehe, ziehe hin, und ich will an den König von Israel einen Brief senden. Und er ging hin und nahm mit sich 10 Talente Silber und 6000 Sekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zu dem König von Israel, und er lautete also: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz heilest. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mann von seinem Aussatz zu heilen? Aber fürwahr, erkennet doch und sehet, dass er einen Anlass an mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Und Naaman kam mit seinen Rossen und mit seinen Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas. Und Elisa sandte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Gehe hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder werden und du wirst rein sein. Da wurde Naaman zornig und zog weg, und er sprach: Siehe, ich hatte gedacht, er wird gewisslich zu mir herauskommen und hintreten und den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen heilen. Sind nicht Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht auch darin baden und rein werden? Und da wandte sich und zog weg im Grimm. Da traten seine Knechte herzu und redeten zu ihm und sprachen: Mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Bade dich und du wirst rein sein? Da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan 7-mal unter, nach dem Worte des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er war rein. Und er kehrte zu dem Manne Gottes zurück, er und sein ganzer Zug, und er kam und trat vor ihn und sprach: Siehe doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk von deinem Knechte. Aber er sprach: So wahr Jahwe lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang in ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so werde doch deinem Knechte die Last eines Maultiergespannes Erde gegeben, denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer opfern, sondern nur Jahwe. In diesem Stück wolle Jahwe deinem Knecht vergeben, wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, um sich daselbst niederzubeugen, denn er lehnt sich auf meine Hand und ich beuge mich nieder im Hause Rimmons. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Hause Rimmons, so möge doch Jahwe deinem Knechte in diesem Stücke vergeben. Und er sprach zu ihm: Gehe hin in Frieden. Und er zog von ihm weg eine Strecke Landes. Da sprach Gehasi, der Knabe Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat Naaman, diesen Syrer, verschont, dass er nicht aus seiner Hand genommen, was er gebracht hat. So wahr Jahwe lebt, wenn ich ihm nicht nachlaufe und etwas von ihm nehme. Und Gehasi eilte Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, sprang er von dem Wagen herab ihm entgegen und sprach: Steht es wohl? Und er sprach: Es steht wohl. Mein Herr sendet mich und lässt dir sagen: Siehe, eben jetzt sind vom Gebirge Ephraim zwei Knaben von den Söhnen der Propheten zu mir gekommen. Gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Wechselkleider. Und Naaman sprach: Lass es dir gefallen, nimm zwei Talente. Und er drang in ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und zwei Wechselkleider und gab es zweien seiner Knaben. Und sie trugen es vor ihm her. Als er aber an den Hügel kam, nahm er es aus ihrer Hand und brachte es im Hause unter. Dann entließ er die Männer und sie gingen weg. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm: Woher, Gehasi? Und er sprach: Dein Knecht ist weder dahin noch dorthin gegangen. Und er sprach zu ihm: Ging mein Herz nicht mit, als der Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Ist es Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberge und Kleinvieh und Rinder und Knechte und Mägde? So wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Und er ging von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Soweit Gottes Wort. Wir haben es hier mit fünf Hauptpersonen zu tun. Erstens Naaman. Er war der Befehlshaber der syrischen Armee. Ein sehr geachteter und beliebter Mann. Sowohl beliebt bei seinem König, dem er ja auch Siege versorgt hat, als auch bei seinen Dienern und beim Volk. Als zweite Hauptperson haben wir von einem jungen Mädchen aus Israel gelesen. Sie lebte als Sklavin in Syrien. Aber sie blieb dem Gott Israels treu und hatte einen sehr großen Glauben. Und noch mehr, sie liebte auch ihre Feinde. Ihr Name wird nicht genannt, aber ihre geistlichen Qualitäten sind sehr bemerkenswert. Drittens haben wir von dem König Israels gelesen. Israel ist also hier das Zehnstämmereich, wo die Hauptstadt Samaria war. Der König Israels hieß damals wahrscheinlich Joram und war ein Sohn des bösen, gottlosen Königs Ahab. Er wird charakterisiert durch Unglauben, Verzweiflung und Misstrauen. Und viertens haben wir von dem Prophet Elisa gelesen, der Sprecher des lebendigen Gottes. Er ist die Hauptperson in der Geschichte und er war bekannt für seine Anspruchslosigkeit und für seine Entschiedenheit gegenüber dem israelitischen König und, wie wir auch gesehen haben, dem Gehasi, seinem Diener gegenüber. Und als fünfte Person haben wir von Gehasi gelesen, dem Diener des Elisa. Er steht in starkem Kontrast zu Elisa und zeichnet sich durch etwas sehr Negatives aus, nämlich durch Habsucht und eine ganz weltliche Gesinnung. Seine Geldgier wird offenbar, so wie sie 700 Jahre später bei Judas offenbar geworden ist, der wegen 30 Silberlingen den Herrn Jesus Christus verraten hat. Gehasi hat durch seine Habgier dem Zeugnis Gottes sehr geschadet. Mit ihm wollen wir uns nicht näher beschäftigen. Das Kapitel 5 endet so, wie es begonnen hat, nämlich mit einem Aussätzigen. Naaman war ein sehr geachteter und bekannter Mann. Naaman, der Name, bedeutet so etwas wie Annehmlichkeit oder Lieblichkeit. Und sein König, das war wahrscheinlich Ben-Hadad der Zweite. Und seine Diener waren mitfühlend mit ihm. Das haben wir in den Versen 4 und 5 und auch im Vers 13 gelesen. Ist ja nicht immer so, dass die Diener ihrem Herrn wohlgesonnen sind. Aber bei ihm war das so. Er genoss Gunst und Ansehen wegen seiner militärischen Erfolge. Er war ein Kriegsheld. Und da haben wir etwas Erstaunliches gelesen. Denn durch ihn, durch den Naaman, hat Jahwe den Syrern Sieg gegeben. Das ist eine sehr aufschlussreiche Aussage. Sie macht deutlich, in Wirklichkeit regiert der Herr. Gott regiert nicht nur sein eigenes Volk, sondern auch die Nationen auf der Erde. Und das war nicht nur damals so, das ist auch heute ebenso. Auch wenn wir die Regierungswege Gottes oft nicht verstehen und begreifen, aber wir müssen davon ausgehen, dass Gott im Regiment sitzt, über die ganze Erde. Das ist die erste Lektion, die wir hier lernen wollen. Denn wir haben ja das Alte Testament deswegen als Betrachtung vor uns, weil es uns belehren will. Das sagt der Herr Jesus sogar selbst. Und wir wollen auch deswegen versuchen, Belehrungen aus diesem Text für unsere heutigen Tage herauszunehmen. Gott ist nicht ein örtlicher Gott. Warum sage ich das? Weil die Syrer dachten, dass der Gott Israels ein Berggott ist. Die Heiden meinten nämlich, es gäbe Götter für die Berge, es gäbe Götter für die Ebene. Im 1. Könige 20, da lesen wir eine Begebenheit, dass die Syrer im Gebirge von den Israeliten geschlagen wurden. Und da sagten sie, ach, der Gott Israels, das ist ein Berggott. Wir müssen auf der Ebene mit den Israeliten kämpfen, da werden wir siegen. Aber da haben sie sich geirrt. Das war also ein Irrtum. Unser Gott ist ein lebendiger Gott, der Herr des Himmels und der Erde. Und zweitens lernen wir, dass Gott auch die Nationen, die Ungläubigen benutzt, um sein eigenes Volk Israel zu bestrafen. Syrien, das wird auch Aram genannt, war eine solche disziplinarische Route in den Tagen des Ahabs und der Isabel und ihrer Nachfolger. Wir wissen ja, das war ein sehr böses Königspaar und ihre Söhne taten es ihnen leider gleich. Und auch diese Tatsache, dass Gott Ungläubige benutzt, um sein Volk oder die, die an ihn glauben, zu strafen, die Tatsache gilt auch heute noch. Wenn wir uns als wiedergeborene Christen persönlich auf der Arbeitsstelle oder in der Schule verkehrt verhalten, dann sind es Ungläubige, die uns zur Rechenschaft ziehen, die uns benachteiligen oder sogar strafen. Oft erscheint uns die Benachteiligung unangemessen hart, weil es vielleicht gar kein so großes Vergehen war, dessen wir uns schuldig gemacht haben. Unser Herr lässt das zu unserer Erziehung zu. Wichtig ist jedoch, dass wir in diesen Schwierigkeiten, die uns dann betreffen, auch die Hand Gottes erkennen und es nicht den Umständen zuschreiben oder den bösen Menschen, die mit uns zusammen sind oder wie auch immer. Wir müssen in solchen Situationen, und jeder von uns ist schon in solche Situationen gekommen, die Erziehungswege Gottes erkennen. Das zweite Buch der Könige macht klar, dass Elisa eine wichtige Rolle in den Beziehungen zwischen Israel und Syrien, ich sagte, Syrien wird auch Aram genannt, spielte. Der Prophet Elisa erschien sogar im Auftrag Gottes in Damaskus und hatte mit der Ernennung des syrischen Königs Hazael zu tun. Das lesen wir im 8. Kapitel vom 2. Buch Könige. All das gehörte zu Gottes Plan, um das Volk Israel zu züchtigen und zur Buße zu rufen. Aber zurück zum Naaman. Wegen seiner militärischen Erfolge war er ein berühmter Mann. Jeder war ihm wohlgesonnen, ich sagte es schon. Er war auch ein Werkzeug in der Hand Jahwes, hatten wir auch schon daran gedacht. Äußerlich war er in jeder Hinsicht erfolgreich. Aber es war nur die äußerliche Seite seines Lebens. Naaman hatte ein verborgenes Problem. Er war aussätzig. Aussatz oder auch Lepra genannt, war damals eine unheilbare Krankheit. Kein Arzt konnte dem Naaman helfen. Es scheint, dass die Krankheit noch im Anfangsstadium war. Sie konnte noch durch die Kleidung verdeckt werden. Aber die Krankheit würde sich heimtückisch ausbreiten und immer mehr Körperteile befallen. Das war eine schreckliche Aussicht. Wie würde er mit diesem Problem weiterleben können, zumal er ein Mann der Öffentlichkeit war? Die Aussätzigen haben ja keine Schmerzen. Es ist eine Hautkrankheit, die aber dazu führt, dass Glieder abfallen. Ich habe in Indien Leprakranke mit abgefaulten Gliedmaßen gesehen, die um Almosen bettelten. Es ist eine erschütternde Sache, wenn man das sieht. Es beginnt an den Händen, an den Füßen, sieht man es auch, werden sie dann gefahren ins einfachen Korn. Es ist eine schreckliche Sache. Heute wohl zum größten Teil heilbar. Ja, aber die Bibel benutzt ja den Aussatz als ein Bild. Und was sagt die Bibel dazu? In der Bibel wird der Aussatz als ein treffendes Bild für die Sünde im Menschen benutzt. Das Bild zeigt, dass der Mensch nicht geheilt werden kann und die Sünde zerstörende, tödliche Folgen hat. Nach Römer 7, Vers 18 wissen wir, dass nichts Gutes im natürlichen Menschen wohnt. Der Aussätzige wird betrachtet als einer, der lebendig tot ist. Tot, weil der Sünder keine Verbindung zu Gott hat, weil er nicht Gottes Kind ist. Als Sünder sind wir tot in unseren Vergehungen und Sünden und dem Leben Gottes entfremdet. So lesen wir es im Epheserbrief Kapitel 2 und Kapitel 4. Nur Gott kann uns lebendig machen. Das hat der König von Israel, der Joram, richtig erkannt. Bin ich denn Gott, dass ich den Aussatz heilen kann? Das hat er erkannt, dass er es nicht konnte. Wenn wir auf den Aussatz von Naaman schauen, dann sehen wir wirklich ein Bild von uns selbst, als wir noch keine Sündenvergebung durch Jesus Christus empfangen hatten. Wir können alle Arten von Begabungen haben. Wir können im Beruf erfolgreich sein. Mitmenschen können uns schätzen. Jedoch in jedermanns Leben gibt es ein ernstes Aber. So haben wir das im ersten Vers von Kapitel 5 gelesen. Naaman war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Dieses Aber ist im übertragenen Sinne das Problem der Sünde. Die Krankheit der Sünde haftet an uns und ruiniert uns. Selbstständig können wir das tödliche Problem nicht lösen. Aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Menschlich gesehen war Naamans Problem unlösbar. Es ist bewegend, dass ein junges Mädchen, eine Sklavin aus Israel, den mächtigen Oberbefehlshaber der syrischen Armee, den Weg zum Heil, zur Heilung und auch zur Erlösung weist. Sie liebte ihre Feinde, ich hatte das schon erwähnt, denn das ist nicht selbstverständlich, wenn eine Sklavin im fremden Land, und sie war noch jung, und sie war ja vorher ein freies Mädchen und dort musste sie Sklavendienst tun, sie war vor der Herrin des Naaman, von der Frau des Naaman, das war ihre Herrin, dass sie wohlgesonnen war ihrer Herrin und ihrem Herrn, dem Naaman. Denn das musste sie sein, sonst hätte sie nicht diesen Vorschlag gemacht, beziehungsweise diese Aussage. Wir können uns auch vorstellen, dass die Eltern des Mädchens, und sie war ja sehr gottgläubig, es nicht verstanden haben, weshalb Gott es zugelassen hat, dass die syrischen Streifscharen, die eingefallen waren in Israel, das war kein großer Krieg, aber es war eben so ein doch eine kurze vorübergehende Kampfhandlung und dann hatten sie dieses Mädchen und auch andere Menschen als Sklaven gefangen und mitgenommen. Und dass da die Eltern erschüttert waren, dass das auch ihre Tochter getroffen hat, das können wir uns sicher ausmalen, obwohl das nicht extra in der Bibel steht. Und so ist es ja oft so, dass wir bei Problemen in unserem Leben Gottes Ratschlüsse nicht verstehen. Aber dieses Mädchen bezeugte vor der Frau des Naaman einfach ihren festen Glauben, ihren Glauben an Jahwe, den Gott Israels. Ich sage hier mal bewusst immer Jahwe, weil hier oft das Wort auch im Bibel Herr steht und da ist der Naaman gemeint oder ein anderer Mensch. Und damit wir das unterscheiden, wenn man schreibt, würde man Herr in Großbuchstaben schreiben, aber das kann man ja immer, wenn man spricht, nicht so ausdrücken. Und in der alten Elberfelder Bibel steht ja Jehova, was eigentlich besser Jahwe heißt. Und was sagte sie da? Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen. Das haben wir im Vers 3 gelesen. Das war eine mutige Aussage. Doppelt mutig. Wir wollen gleich sehen, warum. Woher wusste sie denn, dass Elisa willig und auch fähig war, Aussatz zu heilen? Hatte sie dafür ein Beispiel? Nein, hatte sie nicht. Der Elisa hatte noch nie jemanden geheilt, der aussätzig war. Ist das nicht eine bewundernswerte Glaubensaussage, die dieses Mädchen da tat? In Lukas Kapitel 4, Vers 27 lesen wir, und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elias in Israel, Elisas in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, der Syrer. Hier erkennen wir auch schon, einen Hinweis auf Gottes Plan, dass sich Gottes Gnade auch einmal auf die Heiden erstrecken würde. Das war ja im Alten Testament noch nicht so deutlich zu erkennen, so wie wir das im Neuen Testament finden. Aber hier finden wir einen Hinweis davon. Gottes Rettungsplan, den unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha realisiert hat und woran wir in der vorangehenden Stunde ganz intensiv wieder gedacht haben, der galt nicht nur dem Volk Israel, seinem auserwählten irdischen Volk, sondern er galt und gilt der ganzen Welt. Naamans Frau glaubte ihrer jungen Sklavin. Das ist auch schon wieder erstaunlich. Offensichtlich war das Verhalten dieses jungen Mädchens sehr positiv. Sie war zuverlässig, sie war fleißig, sie war treu. Und so ging die Frau Naamans zu ihrem Mann und sagte dem Naaman, was das Mädchen gesagt hat. Und der war auch so überzeugt, dass das Mädchen die Wahrheit sagt, geht zu seinem König Ben-Hadad. Ben-Hadad II. Wählte einen diplomatischen Weg, um Naaman zu helfen. Und das war in der antiken Welt so üblich, dass man auch bei Krankheiten solche Wege beschritt, sich an den Herrscher des Volkes wandte, sodass er dann seinen Bediensteten, seinen Untergebenen die entsprechenden Aufträge erteilte. Und so hatte sich das auch der Ben-Hadad gedacht. Er dachte, dann kann ja der Joram an den Propheten in Samaria herantreten und ihm befehlen. Er war ja nach menschlichem Verständnis der Untertan des Joram und musste ihm gehorchen. Dass Elisa eigentlich der Untertan Gottes war, das konnte natürlich der syrische König nicht begreifen und nicht nachempfinden. Er hatte dem Naaman einen Empfehlungsbrief mitgegeben und außerdem auch ein großzügiges Geschenk aus seiner Schatzkammer. Das Geschenk bestand aus 340 Kilogramm Silber und 70 Kilogramm Gold und 10 Wechselkleidern. Ich habe das mal nachgerechnet nach den heutigen Wertmaßstäben, und da hatte das Silber einen Wert von 255.000 Euro und das Gold einen Wert von 2,3 Millionen Euro. Daraus wird die Wertschätzung ersichtlich, die da Ben-Hadad seinem Oberbefehlshaber Naaman entgegenbrachte. Der König von Syrien war also gewillt, einen Teil von seinem Reichtum beizusteuern, um einen seiner besten Männer zu helfen. Naamans Ankunft am Hof von dem Joram, von dem israelitischen König in Samaria, das löste einen Schock aus. Haben wir von gelesen. Der Joram hat den Brief gelesen und glaubte, dass der Ben-Hadad einen Anlass sucht, um Krieg gegen Israel zu führen. Er war bestürzt, er war erschrocken und ging davon aus, Ben-Hadad will ihn provozieren. Aus Angst und Verzweiflung zerriss er seine Kleider. Das war ja so eine Geste, die in der damaligen Zeit üblich war. Wir lesen das öfters im Alten Testament, dass bei einem großen Problem, bei Angst und großen Schwierigkeiten, die Menschen ihre Kleider zerrissen und Asche aufs Haupt streuten. Und diese Reaktion, die konnte man ja von diesem gottlosen König Joram durchaus erwarten. Denn an den wirklichen Gott, der helfen konnte, hat er überhaupt nicht gedacht. Er rechnete überhaupt nicht mit dem Gott Israels. Ja, er dachte nicht einmal an Elisa, den Propheten des einzig wahren Gottes, der ja auch in Samaria wohnte. Die Ablehnung von Jahwe drückt sich auch durch die Verachtung seines Propheten aus. Formal trug ja das Volk Israel den Namen seines Gottes. Denn Israel heißt Gotteskämpfer. Wir wissen, dass dieser Name dem Jakob verliehen worden ist. Aber obwohl das Volk diesen Namen trug, glaubten sie nicht an ihn. Und da haben wir eine auffällige Parallele zur Gegenwart in unserem Land. Viele Menschen nennen sich nach Christus, sind vielleicht auch getauft, aber glauben nicht an Jesus Christus und glauben nicht an das, was in der Bibel steht. Viele Namenschristen und Atheisten suchen heute Hilfe und Heilung bei indischen Gurus, buddhistischen Priestern und afrikanischen Schamanen, aber nicht bei dem wahren Gott. Und man hört schon mal, dass auch in unserer Stadt Ärzte gibt, die so eine Buddha-Figur im Wartezimmer stehen haben und damit auch Tendenzen ihrer Heilungsmethoden deutlich machen. Auf dem Kassberg gibt es so eine Ärztin. Man ist erschüttert, dass diese okkulten heidnischen Religionen in Deutschland und auch in Europa sich mehr und mehr ausbreiten. Aufgeklärte Menschen, die vorgeben, nicht an die Bibel glauben zu können, weil das zu unwahrscheinlich ist, weil das unwissenschaftlich ist, haben aber keine Schwierigkeiten, an diese Kulte zu glauben. Man sieht deutlich, wie der Teufel den Sinn vieler Menschen verblendet. Und das war auch in Israel so. Deshalb hat Elisa die Initiative ergriffen. Er schickt Joram eine Nachricht, dass er Naaman zu ihm schicken soll. Und damit erkennt er, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman zu Elisa, dem Mann Gottes. Nun trat aber ein neues Problem auf. Naaman war sich seiner hohen Würde und seiner Position, die er innehatte in Syrien, ja sehr wohl bewusst. Und dementsprechend wollte er auch von Elisa behandelt werden. Voller Stolz hielt er mit seinem Gefolge vor dem Hause des Elisas an. Doch in dieser Art und Weise können wir nicht zu Gott kommen. Gott legt die Bedingung fest, wie den Menschen geholfen wird. Da musste er damals lernen, dass Gott in dieser Haltung ihm nicht beistehen kann. Und das ist genau auch die Situation, was auch heute jeder Sünder lernen muss, nämlich Gott zu nahen im Bewusstsein seiner eigenen Unwürdigkeit. Gott will gerne helfen und will vergeben, aber der Mensch muss begreifen, dass er sündig ist und dass er sich selbst nicht erlösen kann, dass er Gnade, dass er Hilfe braucht. Denn es ist sinnlos zu versuchen, sich die Erlösung selbst zu verdienen und dafür zu bezahlen. Und ich muss so kommen, wie ich bin, als verlorener Sünder. Und so wird mich Gott auch annehmen. Er schenkt Sündenvergebung aus unverdienter Gnade. Und das gilt auch heute noch. Elisa sah keine Notwendigkeit, persönlich mit Naaman zu sprechen. Er ließ ihm einfach durch Gehasi sagen, Gehe hin, bade dich 7-mal im Jordan. Naaman musste lernen, sich zu demütigen. Bei Gott zählten seine menschlichen Verdienste nicht. Aber gleichzeitig fügte dieser Bote auch ein eindeutiges Versprechen hinzu. So wird dein Fleisch wieder gesund werden und du wirst rein sein. Und so ist es auch heute, wenn wir dem Herrn unsere Sünden nennen, in dem Bewusstsein, dass nur er uns helfen kann, dass wir sündig sind, dann haben wir auch ein eindeutiges Versprechen, die Sünde, die Schuld wird vergeben. Und wir werden danach völlig gerechtfertigt, gereinigt und sogar gerechtfertigt sein, wie wir im Römerbrief deutlich lesen. Aber das gefiel dem Naaman, diese knappe Auskunft des Boten, die gefiel dem Naaman nicht. Er hatte ein tolles Ritual erwartet, dass der Elisa rauskommt und nach den Methoden der syrischen Zauberer über ihm die Hände schwingt und was nicht alles tun wird. War er denn nicht einer solchen ehrenhaften Behandlung würdig, hat er gedacht. Stattdessen sollte er sich in dem dreckigen Jordanwasser baden. Waren nicht die sauberen Flüsse von Damaskus, so haben wir gelesen, viel besser? Auch heute erscheint vielen Menschen die Sündenvergebung durch Jesus Christus viel zu einfach und viel zu unkompliziert. Naaman war verletzt und zornig. Und zornig und grußlos ist er auch vom Elisas Haus weggefahren. In nördlicher Richtung fuhr er von Samaria aus dem Gebirge in das Jordantal. Vielleicht geschah es an einem Ruheplatz, denn sie haben ja sicher mal eine Pause eingelegt, diese Karawane. Und wenn dieser Ruheplatz in der Nähe des Jordans war, da hatten die Diener Mut gefasst, denn es lag ihnen ja an ihrem Herrn. Sie waren ja ihrem Herrn sehr wohlgesonnen und haben zu ihm gesprochen, wenn der Prophet nun etwas Kompliziertes von dir gefordert hätte, etwas Großes und Schwieriges, hättest du es dann nicht getan? Warum nicht so etwas Einfaches, sich hier in dem Jordan baden, neben dem wir gerade hier rasten? Und diese logische Argumentation, die überzeugte offensichtlich den Naaman. Und er stieg in den Jordanfluss hinein. Er hörte nicht nur auf seine Diener, sondern er kam dem Worte des Mannes Gottes nach. Das lesen wir ganz genau in Vers 14. Er gehorchte Gott. Es muss schwer für Naaman gewesen sein, sich in Gegenwart seiner Untergebenen so tief zu demütigen. Er musste von seinem hohen Wagen runtersteigen, er musste seine Kleidung ablegen und vor allem dann in den Jordan steigen und dort 7-mal untertauchen. Aber das ist eine schöne Illustration für unsere Erlösung. Wir müssen uns unserer Sündhaftigkeit und unserer unheilbaren Lage vor Gott bewusst werden. Wir müssen uns vor Gott demütigen und vor unserem hohen Wagen des menschlichen Stolzes und des Selbstbewusstseins heruntersteigen. Das müssen wir nicht vor den anderen Menschen machen, aber vor Gott müssen wir es machen. Das heißt, wir müssen im Glauben mit Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, uns eins machen. Es gibt keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden und von unseren Sünden gereinigt zu werden. Denn das heißt ja, das Wort gerettet werden heißt, dass wir unsere Sünden vergeben bekommen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, Johannes 14, Vers 6. Sagt der Herr Jesus. Man hört in letzter Zeit oft solche Aufforderungen an Ungläubige, du musst mit Gott leben oder du musst Jesus annehmen. Wie kann denn das ein Ungläubiger mit Gott leben oder Jesus annehmen? Das geht ja nur über diesen Weg, dass man sich die Sünden vergeben lässt. Aber das darf man nicht aussparen. Wenn man das nur so sagt, dann klingt das ja erstmal sehr leicht und sehr formal, aber man hat schon Sorge, ob es dann zu wirklichen Wiedergeburten kommen kann. Natürlich kann man vielleicht dadurch schnell seine Räume füllen und hat viele Zuhörer, wenn ein solches weichgespültes Evangelium verkündet wird. Nachdem Naaman 7-mal untergetaucht war, stieg er völlig verändert aus dem Wasser. Wir haben gelesen im Vers 14, da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er war rein. Das ist ein treffendes Bild von dem neuen Leben, das wir als wiedergeborene Christen empfangen haben. Wir sind nicht nur mit Christus gestorben, sondern wir sind mit ihm auch auferstanden zu neuem Leben. Wir haben den Begriff in der Bibel, dass wir eine neue Natur bekommen. Wir bekommen ja den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist leitet uns dazu, sündlos zu leben. Natürlich schaffen wir das nicht immer, weil wir auch die alte Natur, die sündhaft ist, in uns haben. Aber wir haben eine neue Natur, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen. Und dieses neue Leben ist eine Voraussetzung damit, dass wir mit Christus wirklich leben können. Wir sind nicht nur mit Christus gestorben im Bilde, sondern wir sind auch mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Aus Naamans siebenmaligen Untertauchen lassen sich sieben neutestamentliche Wahrheiten oder Tatsachen erkennen, für die es im Neuen Testament Bibelstellen gibt. Die will ich aber nicht alle anführen, weil das so viel Zeit erfordern würde. Als erstes gereinigt von dem Schmutz der Sünde, befreit von der Macht der Sünde. Denn das ist noch ein Unterschied. Die Sünde hat ja auch, wenn sie in uns wohnt, eine Macht auf unser Leben. Von neuem geboren, mit Christus lebendig gemacht. Fünftes, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sechstens, der alte Mensch ist ausgezogen, der neue Mensch ist angezogen. Und siebtens, von jetzt an wandeln wir in Neuheit des Lebens. Zum Schluss wenden wir uns dem Naaman noch zu, wie er dem Gott Israels aus Dankbarkeit dienen wollte. Wir haben ja hier das Loblied gesungen. Und das ist, Dank ist Lob für das, was ich bekommen habe. Er kehrte zu Elisa zurück, um ihm zu danken. Wir denken an Lukas 17, Vers 10. Lukas 17 wird doch die Begebenheit von den 10 Aussätzigen beschrieben. Und der Herr trifft die 10 Aussätzigen und reinigt, heilt alle. Und der Herr sagt, zeigt euch den Priester. Denn der muss festlegen, ob ihr wirklich geheilt seid. Und nur einer kommt zurück und bedankt sich bei dem Herrn Jesus Christus. Und der eine, das war ein Ausländer. Das war nämlich ein Samariter. Das war einer, mit dem das Volk Israel nichts zu tun haben wollte. Und hier haben wir ein schönes Beispiel. Hier wird auch einer gereinigt, geheilt. Und das ist auch ein Ausländer, ein Syrer. Wir sollten dem Herrn Jesus bei jeder Gelegenheit für das Werk danken, was er für uns getan hat. Und wir dürfen durchaus uns auch damit beschäftigen, wie schwer das für ihn gewesen ist. Und das tun wir ja auch oft in der Anbetungsstunde. Das war kein leichter Spaziergang für den Herrn. Und weil das so schwer für ihn war, weil er daran fast verzweifelt wäre, wenn mir das gestattet ist, mal so mit menschlichen Worten auszudrücken. Er musste den Gehorsam lernen. Er, der Schöpfer aller Dinge, hat den Gehorsam in dieser Sache gelernt, weil das seiner Natur, er war ja sündlos, völlig entgegen war, sich zur Sünde machen zu lassen. Und deswegen hat sich auch der Himmel verfinstert, die Sonne zur Mittagszeit, 12 Uhr strahlte sie am hellsten, war von 12 Uhr bis nachmittags um 3 war es finster, weil dort in dieser Zeit Gott, der heilige Gott, den Sündenträger bestraft hat, unseretwegen bestraft hat. Und dass man da Gelegenheiten sucht, Dank zu sagen, das ist selbstverständlich, das ist auch nach menschlicher Anständigkeit ganz normal, aber vielmehr ist es uns ein Bedürfnis, die der Herr uns in seine Nachfolge berufen hat und zu Gottes Kindern gemacht hat. Wir sehen aber auch bei Naaman ein vorbildliches Verhalten. Sein Stolz war weg, keine Spur mehr war da vorhanden. Er blieb nicht, er fuhr ja zurück zum Elisa, seinem Haus, er blieb nicht auf seinem Wagen sitzen, wie er es bei dem ersten Besuch getan hat. Er ging in das Haus des Elisa hinein und sehr demütig spricht er von sich als Elisas Knecht. Haben wir das wohl bemerkt, mit aufgenommen? Siehe doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel. Und nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht. Vers 15. Naaman war zurückgekommen, um den wahren Gott kennenzulernen, den Gott Israels, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir erkennen aus dem Verhalten des Naaman, dass es bei ihm wirklich eine Wende gegeben hat im Leben. Er war nicht nur geheilt worden, sondern er hat den wahren Gott erkannt und angenommen und hat sich als Knecht des Propheten dieses Gottes bezeichnet. Das ist eine Wende, die ganz deutlich hier beschrieben wird. Er erkennt, dass alle anderen Götter Götzen waren, völlig kraftlos und unnütz. Wir hatten ja kürzlich in den Bibelstunden am Mittwochabend die Beschreibung von Götzen in Jeremia 10 gelesen und auch betrachtet. Und dort werden sie ja sehr spöttisch und abwertend, was sie auch verdienen, weil sie ja keine Götter sind, behandelt. Aus Holz geschnitzt, dann angemalt. Man muss sie auch annageln, damit sie nicht umfallen und so weiter. Naaman wollte dem wahren Gott seine Dankbarkeit zeigen und bot jetzt dem Elisa, und das ist erstmal eine ganz natürliche menschliche Regung, ein Geschenk an. Das geschah in guter Absicht, aber er musste lernen, dass Gottes Gnade vollkommen umsonst ist. Und dieses Prinzip gilt auch heute für uns ebenso. Deshalb lehnte Elisa eine Belohnung entschieden ab. Er war nur Gottes Diener und konnte für die Heilung kein Geschenk annehmen. Dieser Grundsatz, der gilt auch heute noch. Umsonst habt ihr empfangen und umsonst gebt. Matthäus 10, Vers 8. Naaman wollte jetzt dem wahren Gott dienen. Er wollte wirklich ein neues Leben beginnen. Und das gilt ja auch für uns, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir wiedergeboren sind, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann möchte die neue Natur auch Frucht bringen. Und wir möchten die Werke tun, die Gott zuvor für uns bereitet hat, wie wir das in Epheser 2, Vers 10 lesen. Naaman wollte ein Maultiergespann voll israelischer Erde mitnehmen. Und ich denke, wir können uns das so vorstellen, dass er auf dieser israelischen Erde, die er hätte ausgebreitet, einen Altar gebaut hätte um dort Jahwe zu opfern. Er hat das verstanden, das kann ich nicht auf dieser syrischen Erde tun, wo Götzendienst herrschte. Und das ist auch ein anschauliches Bild für uns. Auch wir wollen Gott auf biblischer Grundlage dienen. Und wir wollen ihn auf biblischer Grundlage anbeten. Auf einer Basis, die seiner Heiligkeit entspricht. Nicht menschliche Zeremonien sind für Gott wichtig und wohlgefällig, sondern wir sollen es im Heiligen Geist und in Wahrheit tun. Johannes 4, Vers 24, wir kennen alle diese Stelle, wie der Herr Jesus sich mit der Frau auch in Samaria an dem Brunnen unterhält. Und wir sollen nach Hebräer 13 Gott ein Opfer des Lobes und Dankes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Die Frage ist nur, ob wir es immer in der gottgemäßen Weise tun. Aber wir sehen bei Naaman auch noch etwas anderes. Solch ein Leben in der Gegenwart Gottes bringt ja auch Schwierigkeiten mit sich. Wir können Gott nicht dienen und gleichzeitig in der Welt dienen. Oder der Welt dienen, das ist richtig ausgedrückt. Naaman war sich dessen sofort bewusst und sagt es ehrlich dem Elisa. Würde Gott ihm vergeben, wenn er in seiner Pflichterfüllung mit dem König in den Tempel geht und sich vor dem Götzen Rimmon, dem Gott der Syrer, niederbeugt? Das ist schon ein Problem. Aber er bekam keine komplizierte Antwort. Der Prophet sagte einfach, gehe hin in Frieden, Vers 19. Gehe hin in Frieden. Das heißt nicht, dass Elisa diese Zweigleisigkeit gut hieß. Aber Gott sieht das Herz an und Gott sah, dass Naaman in einer Zwangslage war und dem Götzen nicht mehr verehrte. Elisa war überzeugt, dass Gott zur rechten Zeit einen Ausweg für Naaman finden würde. Und er hat ihn auch gefunden, denn der König Ben-Hadad II. Wurde später ermordet. Das lesen wir im 8. Kapitel, aber das nur nebenbei. Wir wollen die letzte Belehrung aus dieser Geschichte auch lernen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, auch praktisch anwendbar. Elisa gab einen weisen Rat. Menschen, die sich gerade bekehrt haben, ich spreche von einer echten Wiedergeburt, dürfen nicht mit einer langen Liste von Regeln und Vorschriften belastet werden. Sie müssen lernen, im Glauben zu leben, da sie ja mit der Bekehrung den Heiligen Geist empfangen haben, sagt ihnen ja auch der Heilige Geist, was richtig und was verkehrt ist. Und das Gewissen wird allmählich immer empfindlicher. Und der Heilige Geist wird ihnen auch helfen, in entsprechenden Situationen, wo sie früher so gehandelt haben, vielleicht zu sagen, nein, das kannst du jetzt nicht mehr machen, mach es anders. Gott selbst wird sie in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen leiten. Lesen wir auch in der Schrift. Gott wird ihnen helfen, ihre Probleme zu lösen. Vielleicht benutzt er auch dich und mich dabei, wenn solche Fragen auftreten und sich Neubekehrte an uns wenden und uns fragen, wie sollen wir uns in dieser oder jenen Sache verhalten. Früher habe ich so gehandelt, es macht mir aber Schwierigkeiten, wenn ich das jetzt nicht mehr mache und so weiter. Ich denke, das ist eine wichtige Belehrung, die wir zum Schluss noch aus diesem weisen Rat von dem Elisa entnehmen können. Gehe hin in Frieden. Und ich muss bekennen, dass ich daraus auch sehr gelernt habe, denn man ist versucht, in solchen Situationen immer doch schon einige Verhaltensregeln mitzugeben. Wenn man danach gefragt wird, ist das eine andere Sache. Aber wenn man nicht gefragt ist, sollte man dem Heiligen Geist hier auch einiges zutrauen.
Unser Vater im Himmel, wir möchten auch jetzt noch dankbar sein, dass wir auch heute wieder aus deinem Wort lesen und hören konnten und dass wir merken konnten, dass es bis in unsere Tage Parallelen gibt und dass wir die Prinzipien göttlichen Handelns über so viele Jahrhunderte nachvollziehen können, dass es Menschen auch in unseren Tagen noch so erleben, dass dein Wort Gültigkeit hat, dass das, was du sagst, geschieht und dass es Menschen nur annehmen brauchen, um gerettet zu werden und heil zu werden. Herr, lass uns doch diese Botschaft mitnehmen und behalten, dass wir uns auf dich stützen und orientieren dürfen, dass du trägst und auch in unserem Zeitalter hilfst. Aus allen Schwierigkeiten, in die Menschen geraten können und dass Dinge uns zum Guten sind, die wir mit unserem Verstand so nicht erkennen. Herr, da bitten wir dich jetzt für unseren Heimweg. Wir bitten, dass du auch unsere Geschwister aus Kirchberg alle gut nach Hause geleitest. Befehlen uns für den weiteren Sonntag in deine Hand und sagen dir Dank. Amen.
Amen.
Ja, wir hatten in der vergangenen Woche ein Geburtstagskind. Unsere Schwester Hanna Eisner wurde am 18.03. 84 Jahre alt. Liebe Schwester Hanna, wir möchten dir dazu ganz herzlich gratulieren. Ich habe einige Verse ausgewählt aus dem Psalm 84. Vers 5 und 6, da heißt es, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das wünschen wir dir für dein neues Lebensjahr, dass der Herr dir gute Wege schenkt, dir gute Wege zeigt, dich behütet und bewahrt und dich segnet. Es ist üblich, dass wir einem Geburtstagskind ein Lied singen. Du hast dir das Lied 122 ausgewählt, wo es heißt, Gott dich würdig zu verehren, reicht die Ewigkeit erst hin. Lied 122. Wir hatten am Anfang etwas gehört von einer Reise. In der kommenden Woche werden zwei Brüder auf eine Reise gehen, auf eine Dienstreise nach Rumänien. Schwester Kramer hatten ja darum gebeten, bringt uns doch die Bibelausstellung nach Sibiu. Und da werden am Dienstag unsere Brüder Karl-Heinz Licht und Roland Thielemann auf diese Reise gehen. Und da wollen wir euch dazu noch segnen und da bitte ich, dass wir noch einmal gemeinsam beten dafür. Unser Herr, wir haben von diesem Naaman gehört, auch er war auf einer Reise. Du hast ihn geheilt, du hast ihn gesegnet und du hast Neues geschenkt. Und auch unsere Brüder werden auf eine Reise gehen, um die Bibelausstellung nach Sibiu zu bringen, die dazu dienen möge, dass Menschen von dir erfahren, dein Wort in ihre Herzen aufnehmen. Dazu segne sie und bewahre sie. Schenke, dass sie gute Wege finden, halte ihnen den Rücken frei. Sei an ihrer Seite. Sei unter ihnen, wenn sie in Gefahr geraten, zu fallen drohen. Und sei über ihnen, um sie zu beschützen. Amen.
Amen.
Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, euch noch das Segenslied zu singen. Nun ist die Zeit schon weit vorgeschritten. Verzichten wir drauf. Gut.
Es gibt noch eine Einladung für nächste Woche. Es wird eine Benefizveranstaltung für Caleb e.V. in Chemnitz geben. Da singt Jörg Svoboda und Theo Lehmann liest aus seiner Autobiografie. So sieht die Einladung aus und die hängt auch draußen, dass ihr euch näher informieren könnt, wann und wo das ist. dann dürfen wir uns verabschieden, auch für diesen Sonntag. Wir dürfen auch sagen, wenn Gäste da sind oder wenn vielleicht Geschwister von uns in der nächsten Woche auch in einer anderen Gemeinde irgendwo sind, so dürft ihr grüßen von uns. Und so Gott will, sehen wir uns wieder nächsten Mittwoch zur Gebets- oder zur Bibelstunde. Und am Sonntag, bitte nicht vergessen, die Zeit wird umgestellt, dass wir alle rechtzeitig da sein können. Gott befohlen, bis dahin. Na, auf Wiedersehen.